Breitband Topic.
Wie entzaubert man die AfD? Was hat die Partei außer der Mobilisierung gegen Flüchtlinge inhaltlich noch zu bieten? Erst nachdem die AfD Mitte März Wahlerfolge gefeiert hat und ihr Parteiprogramm geleakt worden ist, begannen die Medien mit der tieferen Analyse des Phänomens AfD. Zuvor waren Journalisten an den populistischen Thesen der AfD-Politiker meist abgeprallt. Interviews und Talkshows schienen untauglich zu sein, um deren rechtspopulistischen Kern bloßzustellen.
Für viele hat das jetzt der britische Fernsehjournalist Tim Sebastian besser gemacht. Ihm sei es gelungen, in einem Interview für die Deutsche Welle AfD-Chefin Frauke Petri zu demontieren. Stimmt das? Darüber reden wir gleich mit Michael Haller, Medienwissenschaftler und emeritierter Professor am Lehrstuhl für Journalistik der Universität Leipzig. Vorher fasst Markus Richter zusammen, was das Interview von Tim Sebastian für viele so besonders macht.
You should ask me questions about how you want to change German European politics, shouldn't you?
You can answer questions.
Oh yes,
as
I do all the time.
I'm going to ask the questions that I'd like to.
Yeah, you
ask,
can do, but
because that's what a free press does.
Der AfD-Vorsitzenden Frauke Petri gefällt die Art von Fragen nicht, die ihr der Journalist Tim Sebastian in Konfliktzone, einer politischen Interviewsendung der Deutschen Welle, stellt. Sebastian erwidert: Ich stelle die Fragen, die ich will. So funktioniert freie Presse. Und überhaupt lässt der Interviewer nicht locker. Drängt Petri immer wieder in die Enge, lässt keine Ausflüchte und Halbantworten zu. Das Video des 26-minütigen Interviews wird in Netz und Medien begeistert weitergereicht. Aber warum eigentlich? Weil es denen von der AfD endlich mal jemand so richtig gezeigt hat? Weil überhaupt mal auf Augenhöhe geredet wurde?
Ich bin jetzt nicht sicher, aber bei dem Ergebnis 10, 11, 12 Abgeordnete können das
12
werden.
12 Abgeordnete wurde eben genannt.
Haben Sie so viele?
Ja, wir haben 30 auf der Liste, Herr Becker. Die haben Sie wahrscheinlich gesehen. Ne?
Die Begeisterung über das Sebastian-Interview liegt vielleicht daran, dass der Umgang mit der AfD einmal zu oft von einer gewissen Planlosigkeit gekennzeichnet war, wie hier beim Gespräch zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zwischen SWR-Moderator Sascha Becker und AfD-Pressesprecher Jan Bollinger. Aber wie konnte es dazu kommen? Solange es ging, hatte man der AfD einen Platz in der breiten Medienöffentlichkeit verweigert. Der Tenor in etwa: mit Rechtsaußen wollen wir nicht reden. Es wurde zwar über und auch mit der AfD gesprochen, aber eben immer nur über das Gesamtphänomen, nie bei alltäglichen politischen Diskussionen. Für die AfD war das natürlich eine perfekte Vorlage, sich als Opfer darzustellen.
Rassismus, Hetze, Hass, das sind alles Vokabeln, die setzen etwas, anstatt sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen, wird etwas gelabelt, damit man sich mit den Argumenten nicht auseinandersetzen müssen. Man versucht es außerhalb des Diskurses zu stellen. Und das ist nicht richtig.
Die EU-Abgeordnete und stellvertretende AfD-Parteivorsitzende Beatrix von Storch bezieht sich in der Talksendung Anne Will zwar konkret auf das Verhalten anderer Politiker, aber auch die Medien haben sich eben damit zufrieden gegeben, die Partei als Rassisten oder Hetzer außen vor zu lassen. Das Problem? Am 13. März schaffte es die AfD mit großen Prozentzahlen in die Landtage von Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Nun musste man mit ihnen reden.
Wir wollen eben nicht nur die einseitige Förderung der Kita-Plätze und dann die Diskriminierung der Mütter, die zu Hause sind, als Heimchen am Herd.
Häufig ist die AfD schwer zu fassen. Als es eben in jener Anne-Will-Sendung um die Förderung von Kita-Plätzen geht, flüchtet sich von Storch in eine diffuse "Was die Politik jetzt macht, ist schlecht, wir wollen das anders" Rhetorik, die erst auf den zweiten Blick offenbart: einen konkreten Plan gibt es gar nicht. Die Talkrunde bei Anne Will hinterfragt das nicht weiter, geht einfach zum nächsten Thema über, bei dem die AfD ebenfalls scharf angegriffen wird, aber eben doch mit ihren Floskeln irgendwie davonkommt. Und hier kommt Tim Sebastian ins Spiel. Er lässt nicht locker.
You see, that's the difference between the so-called Schießbefehl, which actually was in order at the inner.
Sehr lange versucht er zum Beispiel, Frauke Petris Schießbefehl-Äußerung zu hinterfragen, legt immer wieder nach, ist genau informiert und stellt abschließend klar, dass es keine genaue Antwort gab, lag daran, dass Frauke Petri keine klare Antwort geben wollte. Und damit hat Sebastian gezeigt, wie man mit der AfD auch reden kann, ohne sich ablenken und vorführen zu lassen.
Das sagt unser Autor Markus Richter, wobei ich schon ein wenig erstaunt war, muss ich sagen, wie viel Aufmerksamkeit das Interview bekommen hat. Letztlich hat da ein Journalist für mich seine Arbeit gemacht, war gut vorbereitet und hat seinen Gast nicht ausweichen lassen. Das sollte aber, finde ich, für ein kontroverses politisches Interview selbstverständlich sein. Und ich hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich Frauke Petri groß anders erlebt habe als sonst auch, vielleicht ein wenig eingeschüchterter.
Na gut, die Frage ist natürlich, was man wirklich Neues erfahren hat. Und man muss hier auch der Objektivität halber sagen, es gab auch Kritiker im Netz. Also es gab auch Leute, die das Interview jetzt nicht so toll fanden. Meine These ist so ein bisschen, dass man es gelobt hat, weil man solche Art von Interviews, wo jemand sie ziemlich hart und hartnäckig angegangen ist, eben im deutschen Fernsehen eigentlich gar nicht sieht oder nicht mehr sieht. Ja, aber wir wollen mal sehen, was Michael Haller dazu sagt. Er ist emeritierter Medienprofessor an der Universität Leipzig. Vorher haben wir noch ein bisschen Musik von Joe Chris, einem Rapper aus Brooklyn, der melodische Songs mit fetten Beats unterlegt. Und wir hören seinen aktuellen Song Cigarettes. Dort macht er auch als R&B-Sänger eine ziemlich gute Figur.
Joe Chris mit Cigarettes bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Frauke Petri wird im Deutsche Welle-Interview gegrillt. Die AfD-Chefin ist demontiert, auseinandergenommen und entlarvt worden. Tim Sebastian hat sie vorgeführt. So lauten einige Meinungen, die derzeit im Netz kursieren. Eben konnten Sie hier schon Ausschnitte aus dem Interview hören. Ein Link zu dem ganzen Interview finden Sie auf unserer Seite, damit Sie sich selber eine Meinung bilden können.
Ja, vorab aber können Sie hören, was ein Fachmann dazu sagt, der sich bestens mit der Kunst der Interviewführung auskennt. Michael Haller ist emeritierter Professor an der Universität Leipzig und heute wissenschaftlicher Direktor des Instituts für praktische Journalismusforschung in Leipzig. Und mit ihm haben wir gestern gesprochen über das Interview. Und unsere erste Frage war, ob er Verständnis dafür hat, dass dieser Polit-Talk mit Tim Sebastian so bejubelt worden ist.
Also man sieht schon, dass hier die klassische Technik des Interviewens beherrscht wird. Es ist eben auch eine Technik, die nicht von ungefähr aus dem angelsächsischen Raum stammt, also insbesondere auch aus dem britischen Raum stammte, historisch gesehen, indem hier einfach beharrlich nach Sachverhalten gefragt wird und nicht einfach nach Meinungen und Einstellungen. Und damit haben viele deutsche Journalisten aus vielerlei Gründen einfach eine gewisse Mühe. Und hier, ja, Sebastian hat das hier geradezu exemplarisch vorgeführt, wie man das macht.
Kann es aber nicht auch was mit der Persönlichkeit der Interviewer zu tun haben? Also, dass es vielleicht solche Persönlichkeiten nicht mehr in der Zahl gibt oder eben, dass vielleicht ein anderes Schamgefühl mittlerweile vorherrscht, dass man die Interviewten nicht so kompromittieren möchte oder denkt, das nicht zu dürfen?
Da kommen verschiedene Gründe zusammen. Noch in den 70er, 80er Jahren war eigentlich das kontrovers geführte Interview, gerade gegenüber Akteuren jetzt aus der Politik, eigentlich gang und gäbe. Das berühmte Spiegelgespräch zum Beispiel war konfrontativ geführt, indem die Interviewer eine bestimmte Position eingenommen haben dem Interviewten gegenüber und diese Position auch sehr genau vorbereitet hatten, also eine entsprechend dichte Sachgrundlage hatten, um daran dann auch die Aussagen und Ausführungen des Interviewten sozusagen zu checken und zu sagen, aha, jetzt haben Sie das so dargestellt, aber uns liegen die und die Informationen vor oder dazu hat der und der das noch einwendend gesagt oder dazu gibt es die und die Studie oder dergleichen mehr. Sodass also auch immer die Einlassungen des Interviewten überprüfend hinterfragt und weitergezogen werden konnten. Und dieser Stil, der ist im Laufe der letzten 20, 30 Jahre auch beim Spiegel selbst zurückgenommen worden zugunsten, wie wir das nennen, explorierender Interviews auf der einen Seite, also dass man befragt, dass man das Interview mehr wie ein Podium benutzt, auf das dann der andere sich zeigen und darstellen kann. Das ist die eine Seite und im Fernsehen die andere Seite ist, dass anstelle dieser etwas härter geführten Interviews mehr und mehr, wenn ich es etwas despektierlich sagen darf, diese Palaverrunden, genannt Talk, mehr und mehr eingeführt und in Szene gesetzt wurden.
Man hat den Eindruck, dass anstelle der Tiefe Moralvorstellungen eine immer größere Rolle spielen und in den Mittelpunkt gestellt werden von den Interviewern. Wie gefährlich ist es eigentlich zu glauben, dass die bessere, sag ich mal in Anführung, Moral allein über das Interview entscheidet?
Also ich glaube, dass oft, ja, vermeintlich moralische Fragen und Kontexte angesprochen werden, oft genug auch, weil die Interviewer, was die Sachebene, die Sachverhalte betrifft, nicht hinreichend gut vorbereitet sind. Es ist natürlich leichter zu sagen, ja, was denken Sie über, was haben Sie für eine Meinung von oder finden Sie nicht auch richtig? Also so einen Interviewpartner anzugehen, das ist ganz einfach. Ja? Solche Fragen fallen jedem ein. Aber genau nochmals Aussagen und Handlungen zu rekonstruieren, sich genau vorzubereiten, zu sagen, das Zitat oder die Aussage oder die Handlung, die fand so und so statt und das legen wir nochmals vor und fassen nochmal nach. Das ist natürlich auch eine ganz andere Strenge, ja, die damit auch in die Interviewführung reinkommt, die auch bedingt, dass man auch ein solches Interview über 15 Minuten führen und auch durchziehen kann.
Wir haben ja in jeder Talkshow, ich sage es mal in Anführung, einen Quoten-AfDler, an dessen Meinung hat man aber oft den Eindruck, die Journalisten nicht immer wirklich interessiert sind. Das wäre jetzt die Frage, inwieweit spielt denn das in diesen Vorwurf der Lügenpresse mit hinein?
Wenn wir das nochmal aufrollen, wie es zu dem Vorwurf der Lügenpresse kam, dann spielte eher eine Rolle, dass man sich in der Berichterstattung, also nicht in der Debatte, sondern in der Berichterstattung, auch viele politisch relevante Vorgänge in Europa, also die viel diskutierte Berichterstattung über die Ukraine etwa oder die Art und Weise, wie die russische Politik dargestellt wurde und so weiter, wurde von einer ganzen Reihe von Menschen, insbesondere in neuen Bundesländern, als allzu einseitig empfunden. Und da ist auch was dran. Das ist nicht nur fantasiert, dieses Gefühl der Einseitigkeit. Das war der Anfang und daraus wurde dann ein zunehmend konfrontatives Voneinander sich abgrenzen, indem dann auch diejenigen, die, sagen wir mal, Pedigisten und AfD-Wähler sind, sagten, das, was in den bürgerlichen, dann sogenannten Systemmedien steht, das ist sowieso so einseitig und wir werden da so entstellt, dass man die schon gar nicht mehr wahrnimmt und nur noch mit Buhrufen und im schlimmsten Falle auch noch mit Tätlichkeiten sozusagen sanktioniert und sich da von denen abgegrenzt sehen möchte. Und damit ist dann auch das eigentlich Wichtige, für was Journalismus in dieser Gesellschaft unter anderem da ist, nämlich das gesellschaftliche Gespräch, die Auseinandersetzung, aber die diskursive Auseinandersetzung, die also verständigungsorientiert sein soll, die ist damit gestört und zwar schwerwiegend gestört zurzeit. Und das sieht man auch an diesem Interview, das der Sebastian mit Petri geführt hat. Da sind doch Verwerfungen und über die Konfrontation laufende Gegensätze, die nicht mehr auflösbar zu sein scheinen. Also man hat schon auch den Eindruck, Sebastian will die Petri demaskieren, will sie quasi nageln auf bestimmte Aussagen und sie damit auch quasi entlarven. Und das funktioniert ein Stück weit, aber auf der Ebene, wie geht man kommunikativ miteinander um, würde ich sagen, manches suboptimal.
Das wäre nämlich genau meine Frage, wenn wir jetzt nochmal auf das journalistische Handwerk zurückgehen, ja, was diese enthüllenden Interviews betrifft. Wie viel Provokation ist da erlaubt? Sie sagen, da waren wahrscheinlich jetzt in diesem Fall schon Linien überschritten.
Also aus der Perspektive des Interviewers ist natürlich viel erlaubt. Die Frage ist, welche Risiken geht er ein? Also er hat ja, das ist ja das Schöne am Interview, dass man dieses auf Augenhöhe führt. Das heißt also, der Interviewte kann jederzeit sich der Antwort verweigern, kann sagen, warum er die Frage unangemessen oder unterstellend oder dergleichen findet. Das macht in dem Interview Frau Petri mal an einer Stelle, aber sie macht es an einer falschen Stelle und gibt damit dem Sebastian die Möglichkeit zu sagen, also die Fragen stelle ich und nicht Sie. Da wären andere ausgebuffte Politiker der etablierten großen Parteien wesentlich rigider damit umgegangen.
Ich würde gerne noch mal auf die Interviews kommen, die wir in den deutschen Medien haben. Offenbar sind ja die aktuellen journalistischen Formate nicht geeignet, die AfD angemessen darzustellen oder ich sag's mal salopp zu knacken. Was schlagen Sie vor? Wie muss man vorgehen als Journalist? Sollte man sich zurückbesinnen auf alte Tugenden, besser recherchieren, besser nachfragen, neue Formate schaffen?
Ich glaube nicht, dass man in nächster Zeit ein irgendwie interessantes Interview in deutscher Sprache in einem deutschen Medium mit Frau Petri bekommen kann. Das war jetzt hier mit Sebastian in englischer Sprache in gewisser Weise nochmal eine Ausnahme. Vor diesem Hintergrund, meine ich, müssten die Medien, also die Journalisten, tatsächlich eher recherchieren. Sie müssten sehr präzise die Aussagen, die Einstellungen, die Behauptungen dokumentieren und sie transparent machen. Dort, wo eben Behauptungen jetzt von Politikern der AfD auf Vorurteilen aufbauen, auf falschen Sachverhalten aufbauen, dies in einer verständlichen, klaren Sprache zeigen und dazu die zutreffenden Sachverhalte zeigen. Also im klassischen journalistischen Sinne Sachaufklärung.
Vielleicht als abschließende Frage, in welcher Rolle sollte man dann den Interviewten denn eigentlich sehen? Eigentlich spricht man ja vom Interviewpartner. Ist es dann vielleicht doch eher der Interviewgegner oder der Herausforderer?
Also das hängt, Herr Wiese, davon ab, wen ich interviewe. Also wenn wir im soziologischen Sinne von Rolle sprechen, dann, wenn ich einen Politiker vor mir habe, dann habe ich einen Akteur. Da habe ich jemanden vor mir, der bestimmte Handlungen auch zu verantworten hat. Und da ist die Rolle des Interviewers gegenüber dieser Rolle des Akteurs auch diejenige, die hartnäckig am Ball bleiben, dies hinterfragt und sagt, du immer mit der Intention, du hast dafür auch Verantwortung zu übernehmen. Du hast das erstens klar zu machen, sodass deine Wähler, die Bürger, unsere Zuhörer folgen können und du hast dann auch für die Konsequenzen deines Handelns die Verantwortung zu übernehmen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Interviewpartner, die in einer anderen Rolle sind. Also nehmen wir mal die Welt der Kunst, der Literatur und so weiter, da hat man viel mehr ein Interesse daran, diese künstlerische Persönlichkeit kennenzulernen. Verstehen Sie, gibt es verschiedene Rollen, die der Journalist, bevor er das Interview führt, sich sehr genau reflektierend bewusst sein muss und dann auch den Interviewpartner in dieser Rolle festhalten muss. Und da sind unglaublich viele Fehler zu beobachten in den deutschen Medien von deutschen Interviewern, die einfach so ein Rollenshifting machen, die also den Interviewten mal in der Rolle, dann drei Fragen später in einer anderen Rolle, einfach weil man meint, das sei lustiger und unterhaltsamer. Aber es ist einfach nur nicht zielführend.
Herzlichen Dank, Michael Haller. Eine Langfassung unseres Gesprächs mit dem Medienwissenschaftler zur Kunst des politischen Interviews sowie den Link zur Sendung von Tim Sebastian finden Sie auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.